Also Winrich, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so die Menschen hier sehe, da freue ich mich riesig.
Das ist eine tolle Sache, ganz großartig. Und ich freue mich auch, dass es diesen herrlichen Platz gibt mit dem Forum auf dem Schönblick. Ganz wunderbar. Und alle Mitarbeiter, die hier mitwirken und Martin Scheuermann und seine Frau, einen ganz herzlichen Dank, dass wir heute hier sein können.
Winrich, du hast mit deiner Frau mal zwei Bücher rausgebracht über Liederdichter. Welcher Liederdichter hat dich eigentlich am meisten fasziniert?
Sicher Johann Jakob Schütz, der das unvergessliche Lob- und Danklied gedichtet hat. Sei Lob und Ehre dem höchsten Gut. Ja, das ist ein wunderbares Lied. Das war der Begründer der Gemeinschaftsstunden. In Frankfurt die erste Gemeinschaftsstunde mit Philipp Jakob Spener begonnen. Ein ganz großartiger Mann.
Das ist das eine, also Winrich Schäffbuch. Ich weiß nicht, was Sie mit dem Namen Winrich Schäffbuch verbinden. Ich verbinde automatisch mit dem Namen Winrich Schäffbuch Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte. Winrich, wie kam es eigentlich damals zur Gründung von Hilfe für Brüder? Ich weiß, das wäre jetzt eine Riesengeschichte, aber wenn du kurz ein paar Gedanken dazu sagen könntest.
Wir haben in den 70er Jahren gemerkt, dass wir zu vielen Christen in der Welt überhaupt keine Verbindung haben über unsere ökumenischen Kanäle. Und dass es eigentlich die größten Kirchen in der Welt sind, die lebendigsten Kirchen, meist Bibelkirchen wie wir, ganz nüchterne, konservative Christen, wo große Aufbrüche sind. Und das war über 10 Jahre lang gelaufen. Man hat immer gesagt, wie kann man das machen? Es war der Oberkirchenrat, der da genötigt hat, Walter Arnold, unvergesslich, wie er immer wieder gesagt, ihr müsst was aufbauen. Und was wir dort erlebt haben, es ist ja heute ein Aufbruch in der Welt, wie es in der ganzen Christengeschichte noch nie gab. So viele Menschen kommen heute zum Glauben, auch sehr, sehr viele Muslime etwa in Indonesien. Das ist für uns ein ganz bewegender Moment.
Da ist für mich die Frage, Winrich, was könnten wir, gibt es so 2 Dinge oder 3 Dinge, die wir von den Christen in der, jetzt, man sagte früher, dritten Welt, Zweidrittelwelt, wie man es auch immer nennt, ist egal, aber was könnten wir von diesen Christen lernen?
Ich glaube, wir machen einen großen Fehler, dass wir dauernd über Methoden reden. Durch Methoden ist noch nie ein Mensch zum Glauben gekommen, auch nicht über Gemeindeformen und was wir alles suchen. In der ganzen Welt kommen Menschen nur über dem Wort Gottes zum Glauben. Und das sind die Bibelkirchen, wie ich immer sage, wo die Bibel im Mittelpunkt steht. Sie müssen das mal in China erleben, wo sie hinkommen. Alle haben eine Bibel auf den Knien, nicht wie bei uns im Gottesdienst, wo alle denken, oh, habe ich daheim liegen. Sondern sie kommen zum Gottesdienst und sie wollen die Bibel kennenlernen. Und bevor einer getauft wird, oft ein halbjähriger Unterricht, Unterweisung in der Bibel. Und ich bin traurig, dass bei uns die Bibelstunden stagnieren. Erweckung, Erneuerung kommt nur aus der Bibel. Das ist in allen Teilen, ob Lateinamerika so oder China oder Zentralasien oder Afrika, das ist immer das Wort der Bibel.
Das ist unser Anliegen auch von der Ludwig-Hofager-Vereinigung, mehr Bibel. Bibel lesen in unserer Kirche, Bibel lesen in den Gemeinden. Und das ist die Aufgabe auch eines Christustages, deshalb echt durch Jesus lebendig, Winrich.
Ja, die Gemeinschaft, das ist ja das Schönste an so einem Christustag, wie wir uns hier treffen. War schön, ich habe vorher noch einige grüßen können, aber wenn wir jetzt miteinander reden können, nachher in der Pause, ob nicht ganz viele sagen würden, ich bin eigentlich traurig hergekommen, ich sehne mich nach Leben. Ich wollte gern selber mehr lebendig sein, in meiner Familie, mehr ausstrahlen. Wir kommen aus Gemeinschaften und Kirchengemeinden, uns bricht das Herz, dass wir sagen, ach, wenn wir jemanden einladen, wir genieren uns so, es ist alles so tot. Leben ist doch unsere Sehnsucht, aber wir selber haben das ja oft gar nicht. Und dann merken wir auf einmal, wir können es ja fast nicht mehr vor lauter Programmen. Montagabend sind wir dort und Dienstagabend. Wir bemühen uns ja mit einem ungeheuren Einsatz, aber mit unserer Kraft sind wir jetzt am Ende. War heute schon schön in der Losung heute Morgen. Menschen können doch mit ihrer Kraft nichts ausrichten. Wir können auch Gemeinden nicht erneuern. Wir können keinen einzigen zum Glauben führen. Wir können keine zerbrechende Ehe heilen. Wir können keinen ungläubigen Enkel bekehren. Wir können überhaupt nichts machen. Und das Tolle am Christustag, dass wir wissen, wir wollen auf Jesus blicken. Der ist der Herr. Es kam mal zum Grafen Zinzendorf, kamen junge Leute, die waren voll sprühender Aktivität. Die hatten gesagt, wir wollen doch was tun, wir wollen doch was tun für unseren Herrn, nicht bloß da sitzen. Und sie waren bereit, alle Programme zu übernehmen oder sich senden lassen, Aufgaben und Dienste. Und sagten sie zu Zinzendorf, was sollen wir denn tun? Und er hat ihnen den einen Satz gesagt, den sie alle kennen. Seid des Heilands fröhliche Leute. Lebt fröhlich in der Gemeinschaft mit Jesus. Sie können anders gar nichts wirken, als in dieser großen Verbindung mit Jesus leben. Jetzt habe ich ein paar Fragen dazu gestellt. Warum sind dann Christen oft so verkrampft? Wissen Sie, das ist ja bei uns allen ganz lieb gemeint. Wir wollen ja alles neu machen und ändern. Wir wollen gut sein. Ich kenne ja die jungen Leute, die sagen, ich will gar nichts über meinen Glauben reden, ich will es bloß leben. Und dann strengen sie sich an und sie spüren, dass ihre Ich-Sucht sie bindet. Und sie kommen nicht weiter. Und dann wollen sie die sündlichen Versuche in ihrem Leben bekämpfen. Ach, was leiden unsere jungen Leute da schon? Und sie reißen sich am Riemen und sie geben sich Ordnungen und sie kasteien sich. Aber wissen Sie, so wird alles ganz verkrampft, schrecklich verkrampft. Und es kommt nichts raus. Ich verstehe es, dass viele ungläubige Menschen sogar von uns abgestoßen sind, von unserer verkrampften Glaubenshaltung, voller Pflichten und Ordnungen und was wir alles machen wollen. Und um uns herum erstarrt alles, wird leblos, verknöchert und eingeschnürt. Darum möchte ich dieses Wort jetzt lesen. Ich lebe, doch nun nicht ich. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, aber sehen Sie, das ist gar nicht mehr gewohnt bei uns. Galater 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe in meinem Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben hat. Damals waren in die blühenden Gemeinden von Galatien, das ist die Türkei, waren Bibellehrer eingedrungen. Und die haben die ganzen Gemeinden auf eine neue Linie eingeschworen. Die haben gesagt, also so wie bisher geht's nimmer. Ihr müsst viel mehr wieder die alttestamentlichen Reinheitsvorschriften beachten und ihr müsst diese Gesetze alle peinlich genau einhalten. Wenn ihr richtig Christen sein wollt, dann müsst ihr ganz bestimmte Standards leben. Das ist ja heute für uns auch wieder eine Frage. Wird ja so viel von Werten gesprochen. Ich hätte meinen Kindern gegenüber auch gern eine vorbildliche Ehe gelebt. Und ich konnte meinen Kindern nur sagen, stoßt euch nicht an uns und an unserem Christenstand. Ohne die Vergebung von Jesus kann ich gar nichts machen. Wir machen so viel Fehler als Eltern und wir versagen so viel. Also das mit den Standards und mit den Werten und allen, die wir leben wollen, wir erreichen es doch oft gar nicht. Die helfen uns nicht weiter. Warum denn? Weil das Böse so tief nicht bloß in der Welt steckt, unheimlich, sondern in uns. Und wenn wir anfangen, unseren Christenstand zu leben, merken wir, oh, ich bin ja ganz tief besessen von diesen unheimlichen Mächten. Ein paar Verse weiter, davor, im Vers 16, sagt der Paulus, durch das Tun des Guten wird kein Mensch gerecht. Schafft überhaupt kein Mensch, diese großen Ziele zu verwirklichen. So ganz wichtig, dass wir wieder drüber reden. Ich möchte Ihnen sogar sagen, dass dieses Thema das attraktivste ist in einer christlichen Versammlung, in einer Gemeinschaftsstunde im Hauskreis. Wenn Sie darüber reden, nicht Vorbild sein, sondern anderen sagen, wir schaffen das alles nicht. Wir sind alles Leute, die gestrandet sind mit unseren großen Zielen und Planungen. Wir können nicht über unsere Sünde siegen. Und bis in unsere Todesstunde hinein bleibt das ein Problem unseres Lebens, dass wir kämpfen mit diesen sündigen Versuchungen bei uns, mit den schmutzigen Gedanken mit dem Kopf, mit den Leidenschaften, die man nicht bezwingen kann. Und das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Wir wollen unser Leben reinhalten und schaffen das nicht. Jetzt verstehen Sie, warum so viel verkrampfte, verklemmte Christen gibt. Aber ich bin dem Paulus so dankbar, dass er das in dem ganzen Galaterbrief gesagt hat. Ordnungen, Lehrsätze, Gebote, Pflichten, dauernd wieder sagen, du musst, du musst, du musst, das hilft dir nicht weiter, das hilft dir nicht weiter, es macht dich kaputt und es macht die Gemeinden kaputt. Es gibt kein Leben daraus. Aber es ist dem Paulus dann wichtig. Der nächste Punkt. Kennst du die Kraft von Jesus? Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir von Jesus reden, das schwingt doch alles mit. Was haben wir mit ihm erlebt? Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Es kam nur einmal vor, dass der Teufel von einem Menschen wich. Es war der Teufel in der Versuchung von Jesus. Nur Jesus ist der Sieger, der über alle bösen Dinge siegen kann. Nur er ist der Heiland, der retten kann. Kennst du die Kraft von Jesus? Wir sagen ja immer wieder, es ist so wichtig, der Glaube macht das. Ich habe immer Angst, dass wir bei dem Wort Glauben ein kleines Missverständnis machen. Da ist ja, ja Glauben, da kannst du das glauben, jenes glauben. Der Glaube ist ja nur ein Instrument. So wie meine Hand, die sich ausstreckt und greift. Ich brauche Glauben an Jesus. Aber das Entscheidende ist, dass Jesus der Retter ist, der mein Leben erneuert und neu macht. Und Paulus erinnert diese Christen in den galatischen Gemeinden, wie war denn das, als er zum Glauben kam? Wie war denn das? Als ich es euch gepredigt habe, und wissen Sie, wo Menschen zum Glauben kommen in der ganzen Welt? Immer nur über den Tod von Jesus, der diesen Weg des Leidens ging. Ich komme gerade zurück gestern Nacht aus Israel und wir hatten einen Guide, der uns lang erklärt hat, der Herr Jesus hätte geweint am Ölberg, weil er Angst gehabt hätte vor seinem Leiden. Quatsch war das, ich musste intervenieren. Jesus hat geweint, weil er sah eine Stadt ohne Frieden mit Gott und es gibt nur einen Frieden in der Welt, einen Friedensfürsten, das ist Jesus. Es gibt nur einen, der die Krisen ihres Lebens meistern kann. Und auch das, was Sie heute mitgebracht haben, als unbewältigte Dinge, die Spannungen in Ihrer Familie, die schlimmen Erbauseinandersetzungen, die schmutzigen Gedanken, die Sie bewegen und niederdrücken, all das, was aus Ihrem Leben als Last da ist, die großen Dinge in Ihrer Umgebung, an Ihrem Ort, die Sie bewegen. Jesus ist der, der erneuert und der verändert. Das waren doch die Freudentage in Galatien, als Paulus ihnen vor die Augen gemalt hat, wie Jesus am Kreuz gestorben ist und wie das die Herzen bewegt hat. Und als sie zum Glauben gekommen sind, nicht weil ich mich angestrengt habe, nicht weil ich mich mühe, sonst hat ihr Leben total verändert, die Jesusfreude. Ich finde das manchmal so schade, dass wir diese Lieder nicht mehr singen. Die sind heute so aktuell wie eh und je. Wie lang habe ich mühvoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Doch als ich mich ihm, Jesus, überlassen habe, da strömte sein Fried in mein Herz. Das hat mein Leben verändert. Da brach die Freude an. Da auf einmal war etwas lebendig. Aber jetzt muss ich doch noch mal unterbrechen mit dem dritten Gedanken, ja, fünf. Aber wenn die Sünde immer wieder durchbricht, liebe Schwestern und Brüder, das ist eine ganz große Not und die bleibt. Und darum bleibt das das Thema, das wir haben. Ich muss hier gestehen, wenn so viele sagen, sie wollen die außenstehenden Evangelisationen haben, ja, natürlich wollen wir die haben. Ich bin noch nie in einer Evangelisation gesessen, ohne dass mir neu wieder Jesus groß wurde. Und das soll in dieser Hofacker-Konferenz so sein. Das möchte ich in jedem Gottesdienst, hier in jeder Bibelstunde muss das sein. Und ich darf es Ihnen sagen, jedes Wort des Alten Testaments weist auf Jesus hin. Und wenn Sie den nicht finden, wird alles verloren. Sie können doch das alles nicht hinbringen und schaffen ohne Jesus. Hans Brandenburg war mir im Leben ein großer Seelsorger. Die meisten kennen ihn gar nicht mehr. War ein großer Mann, ein Balte, der im Missionsbund Licht im Osten tätig war. Ein Evangelist der Berliner Stadtmission. Der hat immer mit seinem Humor sagen können, das mit der Gesetzlichkeit, unter der wir alle so leiden, das ist eine typische Kinderkrankheit des Glaubens. Sie wissen, dass Kinder Scharlach und Windpocken bekommen müssen, damit sie die nötigen Abwehrkräfte im Leben überwinden. Und jeder Christ geht nach seiner Bekehrung durch die Gesetzlichkeit, durch einen großen Eifer und wird sich müde, bis er merkt, ich brauche in jedem Tag meines Lebens, in jeder Stunde meines Lebens, Jesus, den Heiland, der mich rettet. Ich kann ohne ihn gar kein Christenleben führen, sondern er macht mich lebendig und mit ihm kann ich es allein bloß tun. Die rigorosen Ordnungen und Aufrufe und Selbstverpflichtungen helfen doch gar nicht weiter. Paulus sagt, bleiben lassen. Lass doch diesen Krampf weiter mit dem Selberwollen, mit einem Mühen und mit einem Kasteien. Je mehr du dich auch verkrampfst, du kannst die Macht des Teufels nicht besiegen. Was nennt er denn daneben und sagt, das ganz feste Vertrauen auf Jesus, das ist das Eigentliche und das Einzige. Er kann dich herausreißen aus allen bösen Bindungen des Lebens, in was du auch steckst. Und es gibt keine Bindung, aus der er dich nicht lösen kann. Es gibt keine Aufgabe, in der du steckst und die du nicht bewältigen kannst. Er kann das machen. Er kann neues Leben durch dich schaffen. Er kann deine Gemeinschaft beleben. Er kann deinen Hauskreis lebendig machen. Er kann deine Enkel zum Glauben führen. Er kann, weil bei ihm nichts unmöglich ist. Und das ist das Wunderbare. Wie will er denn das tun? Wir haben am Sonntagabend einen führenden Judenchristen eingeladen, den Viktor Smadja, der hat ein großes Druckhaus aufgebaut, gehört zu den Leitern der Gemeinde der Prophetenstraße. Es war so schön, wie der Viktor Smadja genau über dieses Thema gesprochen hat. Wie ich zum Glauben kam mit 15 Jahren als Jude und mich gefreut habe an Jesus, habe ich gemerkt, ich muss nicht erst jeden Tag hinsitzen und planen und tun, sondern Jesus hat was mit mir vor. Ich muss bloß einfach seiner Spur nachgehen. Er hat in diesen Tag was hineingelegt. Die Werke, die ich tun soll, hat er schon vorfabriziert. Ich muss sie bloß noch tun. Ich muss bloß noch drin leben. Und dein Leben wird zum Segen, wenn du dich ganz von Jesus treiben und führen lässt, als des Heilands fröhliche Leute. Und das ist zunächst wichtig, dass er uns umändert, uns ein neues Herz gibt. Ich habe doch das Herz gar nicht, ich habe auch den Glauben nicht. Herr, gib mir deinen Heiligen Geist. Hat mich dort in Jerusalem wieder so gepackt, wenn man da durch diesen Tunnel durchgeht, der an der äußeren Mauer des Tempels entlang geht, der alte Hasmonäer-Tunnel, da ist innen drin eine Stelle, die ganz nah zum Allerheiligsten ist, ein zugemauerter Wasserschacht. Und da sitzen Juden und schreien und kreischen. Warum denn? Weil sie ganz nah an Gott kommen, 45 Meter bis zum Allerheiligsten. Und das ist für sie so wunderbar, so groß. Es ist doch noch wunderbarer, dass alle Fülle Gottes in deinem Leben Wohnung machen will. In deinem sündigen Herzen. Er will kommen, in dir Wohnung machen. Das ist Leben. In deinem Leben mit all seinen Bezügen, du bist auch so traurig, kann Gott dich größer ehren, als dass er seinen Sohn sendet. In ihm ist alle Fülle Gottes lebendig da und er will dir ein neues Leben geben, ein neues Herz, er will dich erneuern. Was ist denn nötig? Du bist nicht rein, du bist nicht gut, du kannst es nicht, aber eins kannst du wie jedes Kind. Jesus einladen, sagt, komm Jesus. Komm wieder ganz neu in mein Leben. Ach, Ihr lieben Schwestern und Brüder, wir wollen es doch ganz deutlich sagen, es gibt nicht nur die eine Entscheidung, wo ich mich für Jesus entschieden habe. Dann muss ich so oft im Leben immer wieder neu festmachen. Sag, Jesus, ich will wieder dort sein, bei dir. Ich will heute von dieser Hofacker-Konferenz nach Hause gehen, ganz neu dir vertrauen, ganz neu mich dir überlassen. Jetzt kommt mein vierter Punkt. Jetzt ist ihr Leben voll von sprühender Aktivität. Obwohl sie gar nichts machen müssen. Sie leben, ihnen werden Menschen begegnen. Sie werden ihren Aufgaben nachgehen, wo sie auch im Beruf sind. Und Jesus wird sie benutzen. Oft sieht man das überhaupt nicht. Dieser messianische Jude, dieser Viktor Smadja, hat das uns so ergreifend erzählt, wie er sagt, wenn ich es Ihnen erzählen wollte, sagt er, da hat eine Soldatin angerufen, haben sie uns 30 hebräische Testamente. Unsere Einheit geht in den See Genezareth. Keine Christin. Wir wollen als Juden das Neue Testament von Jesus lesen. Sagt, der ganze Tag ist voller Erlebnisse, was Jesus tut und macht. Er gebraucht uns dazu. Jetzt sind wir hier in einem anderen Umfeld, aber Sie werden staunen, wie Sie bei Menschen sind. Aber seien Sie ein Jesuszeuge. Erzählen Sie anderen das Allergrößte. Das kann man nicht wortlos tun. Da müssen Sie den Mund aufmachen und sagen, in meinem Leben ist ein großes Wunder passiert. Jesus hat mein kaputtes Leben nochmal völlig erneuert und er hat mich berufen. Ich staune ja, wie Gott diesen siechen, kranken, alten Paulus mit seinen schweren Leiden gebrauchen konnte, obwohl er so viele Jahre untätig im Gefängnis saß. Und Gott hat ihn zum Segen gesetzt. Und der Paulus sagt, wenn ich nur den Wärtern noch zum Segen bin, das war ihm schon genug. Das ist das Leben von Jesus, das wir weiterreichen dürfen. Das ist so groß, wenn wir uns nach Jesus ausstrecken. Einfach nach ihm ausstrecken, sagen, Jesus, ich bin gespannt, in welchen Situationen du mich heute führst. Und ich will dich bekennen, meinem türkischen Nachbarn will ich erzählen, nein, mein Leben ist nicht gut. Ich bin auch nicht besser als andere. Aber ich habe Jesus entdeckt. Sie ahnen nicht, was das für einen Muslim bedeutet. Er hat mir Vergebung der Sünden geschenkt. Ich habe Heilsgewissheit. Wenn ich sterbe, weiß ich, ich bin bei Gott. Unerhörte Botschaft. Größeres Zeugnis können Sie gar nicht geben. Wenn Sie es Ihren Mitmenschen sagen, nein, nein, ich sehe all meine Mängel in meinem Leben. Das ist doch unsere Ehre als Christen, dass wir es immer offen sagen. Aber Jesus, und das weitergeben und in der großen Jesusliebe weiterwirken. Ohne ihn kann ich gar nichts mehr tun. Ich kann mein Leben nicht meistern. Ich kann doch nicht sterben ohne Jesus. Ich kann meine Aufgaben nicht bewältigen. Ich kann doch keinen Dienst tun, keinen Hausbesuch ohne Jesus, wenn er nicht meine Worte benutzt. Was soll ich denn tun können ohne ihn? Aber er will, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich noch lebe in diesem Leben, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben hat. Darum der letzte Punkt noch, nichts mehr ohne ihn. Die Touris, die nach Israel reisen, die sind ja immer ganz bewegt, wenn sie in der Klagemauer sehen, wie die jüdischen Beter sich verneigen. Und dann haben wieder ein paar gesagt, oh, so sollten wir auch beten. Da habe ich gesagt, Quatsch. Wir dürfen doch wie Kinder zum Vater beten. Und das gar nie, es kann doch unter Christen nie eine Frage sein, in welcher Haltung wir beten. So rum, kniend, stehend, Hände ausgestreckt, was wir wollen. Das ist ja gar nicht wichtig, das soll gar kein Thema sein. Aber wir können nichts mehr ohne ihn, das ist das Wichtige. Und wenn einer noch so sehr sagt, aber du musst fasten, du musst das jetzt bringen. Nein, ich möchte mich ausstrecken nach der lebendigen Quelle. Alle meine Quellen liegen in ihm, im Heiland Jesus. Und er hat so unermessliche Kraft. Wir sollten noch viel mehr von ihm reden in unseren Versammlungen. Jubelnd, glücklich, befreit und sagen, ach, was wir mit ihm erleben, wie er uns etwas schenkt. Wir werden einmal staunen in der Ewigkeit, wie in der Stille ganz viel aufgeht von dem, was sie gewirkt haben. Im Namen von Jesus. Zum Glück haben sie es nicht gesehen, sie wären stolz und hochmütig geworden. Da gibt es ja ein Jesuswort: Alles, was hoch ist in der Welt, das ist dem Herrn ein Gräuel. Er will uns klein halten, das ist gut so. Aber dass das unser Leben bleibt: Jesus, ich will dein Zeuge sein und dir dienen. Paulus konnte ohne Jesus gar nichts mehr, ohne seine Gnade. Und hat gesagt, was ich auch noch wirke in diesem, ich tue es im Namen von Jesus, wenn ich vor dem Kaiser in Rom stehe, wenn ich Gemeinden aufbaue, wo ich bin, es soll etwas von Jesus Gewirktes sein in meinem Leben. Wissen Sie, das, was wir hier sagen, das ist nicht eine pietistische Frömmigkeitsrichtung, sondern das ist das Evangelium der Bibel. Das Evangelium, auf jeder Seite der Bibel finden Sie das. Ohne Jesus nichts. Können Sie gar nichts machen. Aber mit Jesus ist eine Revolution. Und da, wo Sie sind, dürfen Sie wissen, nichts ist vergeblich, was Sie im Namen vom Herrn Jesus wirken. Jeder Groschen, den Sie geben, da kann Jesus Frucht daraus wirken, weil es in seinem Namen getan ist. Ich staune immer wieder, wie unser Land, es waren ja einst unsere Vorväter vor 2000 Jahren, die da auf den, was waren sie, haben sie auf den Bäumen gehaust, wilde Schläger, die dem Wotan gehuldigt haben, die Germanen. Und dann kam das Evangelium von Jesus. Was hat das Evangelium von Jesus unsere Kultur verändert? Schulen geschaffen, Diakonie geschaffen, Krankenhäuser geschaffen, Musik, ein Bach und ein Händler, ist durch Jesus geworden. In der Weite kann man das gar nicht sagen, wie die Mächte des Bösen gestoppt wurden. Im Namen von Jesus kann man in die Weite wirken. Das Evangelium, was wir heute in der Mission hören, hat ganze Kontinente verändert. Ganze Kontinente verändert. Stämme unter den Indianern oder auf den Inseln in Malaysia oder wo das war, die Dayaks, die Kopfjäger. Und plötzlich werden sie zu Boden des Friedens. Da wird gar nicht über den Frieden gesprochen. Da werden nicht Konferenzen gehalten. Wir müssen Frieden machen. Die leben den Frieden. In Südamerika sagen sie immer wieder, durch die große Evangeliumsbewegung in Südamerika sind die Männer keine Machos mehr, sondern rührende Familienväter, die sich für ihre Familie einsetzen, die nicht mehr saufen, die das Geld treu verwalten und pünktliche Arbeiter sind. Wenn Jesus das verändert, er kann das in ganzen Völkerschaften. Der kann das tun. Wir wollen doch alle erneuerte Gemeinden, wir wollen wachsende Gemeinden. Ich meine, wir sollten nicht so genau zählen, die Zahlen. Aber was wir wollen, Herr Jesus, erneuere uns, jeden einzelnen Christen von dir her, dass wir in unserer Umgebung wieder Zeugen sind von dir. Wir brauchen nicht neue Formen, sondern wir brauchen neues Leben, dass Jesus wirkt. Und da liegt bei uns der Schlüssel, dass wir uns ausstrecken und sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Und ich will von dieser Hofacker Konferenz heimgehen, lebendig, von dir durchdrungen. Du musst mein Leben umkrempeln und mich erneuern. Meine Probleme, die kannst nur du lösen. Ich will in deiner Kraft weiterleben. Ergreifen Sie die Gnade, die Ihnen Jesus bietet. Und wie er sie lebendig machen will. Und dann seien Sie gespannt. Es wird ein aufregendes, wunderbares Leben als des Heilands fröhliche Leute. Amen.